Herzlich willkommen im The Inner Player Podcast. Wir sind Sven und Julius und seit vielen Jahren beschäftigen wir uns als ehemalige Fußballprofis und Mentalcoaches mit der Frage, wie Fußballer oder Fußballerinnen ihr inneres Spiel auf und neben dem Platz gewinnen können. Mit diesem Podcast möchten wir dich inspirieren und dir die Möglichkeit geben, dich sowohl als Spieler oder Spielerin als auch als Mensch im mentalen Bereich weiterzuentwickeln und dein Mindset auf das nächste Level zu heben.
Ah, jetzt fängt es schon nach 3 an. Das ist interessant bei uns. 5, 4, 3 und dann geht's los.
Also ich habe die 2 und die 1 noch gesehen, aber du hast schon direkt losgestartet.
Ja, okay. Ich hoffe, mein Sound ist jetzt drauf. Ja, aber servus Julius. Ja, hi. Also so können wir dann auch starten. Wie geht's dir? Montagmorgen nehmen wir heute auf.
Genau, alles gut bei mir. 11 Uhr, bei mir hat der Tag schon 6 Stunden gehabt. Also ist für mich kein Morgen mehr gefühlt.
Kannst du wieder schlafen gehen jetzt?
Ja, nee, alles gut. Gut in die Woche gestartet auf jeden Fall. Du auch?
Ja, passt. Wie war's Wochenende?
Ruhig, also viel Family Time. Wochenende ist eigentlich bei uns sehr, sehr häufig, dass wir zur Familie fahren. Ich hatte Samstag zwar noch ein bisschen was vorbereitet auch, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache nie irgendwas Berufliches am Wochenende. Also ich mache das so gerne, dass ich das gar nicht als Arbeit sehe. Deshalb habe ich auch Samstag ein bisschen was gemacht, aber auch selbst trainiert. Genau, und ein bisschen Fußball geguckt. Also typisches Wochenende eigentlich. Bei dir?
Cool. Ja, ich habe es ja gerade im Vorgespräch schon gesagt, was wir hatten. Meine Schwester hatte Babyparty. Die ist schwanger. Jetzt im März kommt das Kind. Und ich war natürlich nicht eingeladen. Und mein Papa auch nicht, deswegen hatten wir ein bisschen Zeit, Fußball zu gucken. Das war ganz cool, mal so den ganzen Nachmittag mal ein paar Spiele zu gucken, weil normalerweise ist ja da die Zeit nicht mit der Family und so. Deswegen war das eigentlich ganz cool. Ich habe gesehen, du hattest gestern einen interessanten Call abends. Oder gestern war das?
Genau, gestern, ja. Wir hatten gestern bei uns in der Academy, also in dieser mentalen Trainingsplattform, hatten wir den nächsten Live-Call. Hatten echt einen spannenden Gast, den Cem Felek. Damals ein Riesentalent gewesen, bei der Eintracht in der Jugend gespielt. Und ja, eigentlich, wo man gedacht hat, ey, boah, mit dem Background wird auf jeden Fall Richtung Profi gehen. Aber hat dann einige Herausforderungen natürlich auch gehabt. Und es war total spannend, wie er darüber erzählt hat, weil bevor er eigentlich so richtig losgelegt hat, bevor wir überhaupt in seine Karriere so reingestartet sind und seinen Weg so beleuchtet haben, hat er so damit gestartet, so mein Schmerz ist meine Kraft. Und das fand ich so einen kraftvollen Ausdruck, weil er gesagt hat, das, was ich damals durchleben durfte, also viel im Fußballbusiness natürlich auch, wo er als junger Spieler, ich glaube mit ganz jungen Jahren schon die ersten Verträge hatte und viel geredet wurde, er aber auch viel Gegenwind dadurch bekommen hat, weil er natürlich vielleicht ein Stück weit anders behandelt wurde und so weiter. Also all das, was so in dieser Fußballbranche manchmal passiert, wo er sagt, hey, das war zum einen natürlich ein Fluch und Segen, sage ich mal zugleich, hat er gesagt. Und er sagt halt, dass diese Herausforderungen, die er damals hatte, und dieser, er hat zwar damals dann noch ein bisschen professionellen Fußball gespielt, aber nicht so, wie jeder eigentlich gedacht hatte, nachdem er so gehypt wurde in der Zeit, wo er aber sagt, ey, mein Schmerz ist meine Kraft, das, was er damals durchleben durfte, ist genau das, was ihn heute dazu befähigt, natürlich auch mit Sportlern, Sportlerinnen zusammenzuarbeiten, gerade im Fußballbereich. Und ja, ist, glaube ich, super, super interessant, weil ich das auch total wieder auf mich so reflektiert habe und das genauso sagen würde. Und bei dir ist ja wahrscheinlich genauso, das, was wir damals durchlebt haben, und das ist ja auch der Podcast, bewegt uns heute dazu, das zu tun. Oder? Verstehst du, was ich meine?
Ja, extrem. Also ich glaube, da spielt natürlich dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, mit der Reflexion eine ganz, ganz große Rolle, weil gerade jüngere Spieler, wenn sie in einer schwierigen Situation sind, das ja noch nicht sehen meistens, dass das dann ihre Kraft sein kann, sondern erst durch die Reflexion Jahre später dann entstehen kann. Also ich glaube, hätte ich nach dem Karriereende nicht so viel reflektiert und so viel aufgearbeitet, würde ich das wahrscheinlich heute auch anders sehen. Ja, würde ich wahrscheinlich auch noch irgendwie gedanklich in diesen Herausforderungen feststecken und die gar nicht so als Kraft nutzen können heute. Deswegen ist das natürlich was da extrem wichtig ist. Und ich glaube, da hat er dann auch einen großen Prozess durchgemacht, oder? Danach.
Absolut. Das hat er auch immer und immer wieder gesagt, dass er ja, durch Höhen und Tiefen auch danach immer wieder durchgegangen ist. Und er hat auch gesagt, dass das ein konstanter Prozess ist. Also, dass das immer wieder, dass wir natürlich immer wieder solche Phasen erleben. Und es ist echt spannend, also wie du es gerade gesagt hast, ist echt so. Also als ich dann zurückgeschaut habe, so bei mir, ich wurde ja auch vor der U19-Bundesliga aussortiert, wo ich ja einfach körperlich damals noch nicht da war. Und zu dem Zeitpunkt war es natürlich, ja, ist eine Welt zusammengebrochen, über 4,5 Jahre bei Wien Wiesbaden gespielt und dann, bevor es so richtig ernst wurde, in der U19-Bundesliga irgendwie aussortiert worden. Und jetzt rückblickend sage ich, das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ich glaube, das ist eine spannende Perspektive. Immer in Momenten, wo ich jetzt so Dinge erlebe, versuche ich immer darauf zu schauen, hey, irgendwann war doch mal das, was, wo ich in dem Moment gedacht habe, das wäre das Schlimmste, was mir passieren konnte, war doch eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Also da diesen Gedanken immer mitzunehmen, auch wenn es natürlich in dem Moment erstmal schwerfällt, weil, ja.
Ja, ich habe mal einen ganz spannenden Satz gehört. Ich glaube, von Dieter Lange war der. Der hat gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückblickend verstanden. So, und das passt ja da extrem gut dazu, weil wir durch unsere Reflexion dann überhaupt erst verstehen, wie die ganzen Zusammenhänge sind, wie der ganze Weg zustande gekommen ist. Und meistens ergibt es ja dann auch Sinn, ja, im Normalfall.
Ja, connecting the dots.
Ja, Punkte vielleicht kann unsere Gesprächspartnerin für heute auch was dazu sagen. Wir haben nämlich heute eine ganz, ganz spannende Gesprächspartnerin, die, muss sagen, ich mir auch gewünscht habe heute in der Folge für den Podcast. Ja, ganz kurz zu ihr, bevor sie dann reinkommt. Sie hat eigentlich ihre fast ganze fußballerische Laufbahn bei Turbine Potsdam verbracht. Ist dann am Ende ihrer Karriere noch zum FC Arsenal gegangen, musste dann aber relativ früh, kann man sagen, ihre Karriere beenden aus Verletzungsgründen. War Nationalspielerin, Olympiasiegerin, Champions League-Siegerin, U20-Weltmeisterin, deutsche Meisterin, nicht nur einmal, um nur ein paar Erfolge zu nennen. Und hat jetzt einen ganz, ganz spannenden Weg eingeschlagen und ist eigentlich so ein bisschen mit das Sprachrohr für den Frauenfußball, könnte man sagen. Und setzt sich da extrem für ein, hat jetzt auch mit Sports for Education eine Plattform für junge Fußballerinnen oder Fußballerinnen im Allgemeinen gegründet, um ja den Spielerinnen auch die Möglichkeit zu geben, von nachhaltiger Förderung zu profitieren, in sämtlichen Bereichen, wo die Spielerinnen Unterstützung in ganz, ganz vielen Bereichen bekommen. Und darüber werden wir natürlich auch sprechen und natürlich über die allgemeine Entwicklung des Frauenfußballs. Deswegen freue ich mich auf Tabea Kemme. Schön, dass du da bist.
Ja, mega schön. Ohne Witz, ich hätte euch jetzt noch eine Stunde zuhören können. Also ich bin direkt mit im Thema. Und wo Sven, wo du auch Dieter Lange gesagt hast, ich habe ihn mir gestern nochmal angeguckt auf YouTube.
Ja, cool.
Und auch mit dem Zitat, der Schmerz ist meine Kraft. Also ich sehe mich sehr in diesem Szenario.
Was verbindest du damit?
Na, letztlich halt auch die Reflexion aus der ganzen Karriere heraus, so was man eigentlich gemacht hat. So, man hat keine Grenzen gesetzt, man hat sie stets verschoben. Ich meine, klar, irgendwie auf der einen Seite war es erfolgreich, aber in dem Moment verstehst du es halt einfach nicht. Und dann halt über Coachings, diverse Coachings, einfach mal zu sehen, so was man da diese 14 Jahre eigentlich gemacht hat oder viel mehr mit sich machen lassen hat. Und das ist schon spannend, wie sehr man sich an sich zerren lassen hat.
Spannend, ja. Wenn wir mal vorne anfangen, wie hat sich das bei dir mit dem Fußball entwickelt? Wie bist du zur Turbine Potsdam gekommen? Wie hast du angefangen, Fußball zu spielen? Wie war das für dich?
Ohne Witz, es war mit 4 Jahren, habe ich meinem Dad gesagt, ich werde Nationalspieler, keine Spielerin, Spieler, weil es gab ja nur Männerfußball. Also ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern. Ich war letztlich immer diejenige, weiß nicht, sobald irgendwie ein Ball da war, dann ging es los. Eigentlich fast immer mit Jungs früher gekickt, auf dem Grundschulhof fing das ja an. Und ich bin nur meiner Passion gefolgt. So, und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin, mit dem einen oder anderen Erfolg, den man zusammen zelebrieren konnte mit seiner Mannschaft. Aber da bin ich meiner Linie halt treu geblieben, dass ich dieser Passion einfach folge, unabhängig was passiert so. Deswegen auch die Reflexion, weil da ist ja schon einiges passiert. Aber auch die diese Kraft daraus zu nehmen und dieses Gefühl letztendlich zu haben, so, mir kann halt einfach nichts mehr, weil der Sport mich, der Fußball so krass geprägt hat.
Hast du dann am Anfang bei den Jungs gespielt, oder? Als du dann gestartet bist?
Und ja, also das war so, ich bin erst, also meine Eltern haben mir, wir sind sehr sportlich aufgewachsen. Ich bin auf dem Land groß geworden und meine Eltern haben gesagt, dass ich erst mit 10 Jahren in den Verein darf, weil man ja grundauf in Fußballverein direkt ja, spezialisiert wird und letztlich, sagt mich von der Motorik, das besser ist, wenn du ein bisschen breiter aufgestellt bist, habe ich damals nie verstanden. Ne? Ich habe geflucht, dass ich nicht zum Training durfte und zum Fußball durfte. Habe mich dann natürlich immer mit den Kumpels verabredet. Dann haben wir da ein bisschen gezockt. Ich habe dann lange also Kinderturnen gemacht. Okay. Also dementsprechend auch meine Athletik dort entwickelt, wo ich im Nachhinein mega dankbar darüber bin. Weil je früher du mit dem Fußball anfängst, desto eindimensionaler wirst du. Und das hatte ich halt nicht. Und das war mein Spielstil. Und ich habe aber dann mit Mädchen, also im Mädchenverein bin ich gegangen. Also es war Jungs-Mädchenverein, aber ich bin in die Mädchenmannschaft gegangen. Ich hatte einmal, ich glaube, da war ich 12 oder so, da war dann so, hey, ich mache mal ein Jungstraining mit. Aber das war dann auch nicht gut geleadet vom Coach, weil das dann, ich war das einzige Mädchen und ich habe mich in jegliche Position auf dem Spielfeld beim 7 gegen 7 gebracht und die Jungs haben mir halt einfach nicht zugespielt. Da habe ich schnell gesagt, sorry, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ja. So, also schnell gemerkt, so ich will das machen, was mir Spaß bringt und dann bin ich bei den Mädchen geblieben.
Ja.
Und es ist halt so krass, ne, weil das ja zum einen schon ein Indikator dafür ist, so nach dem Motto, ja, du hast bessere Chancen irgendwie in der Leistungsebene zu landen, wenn du mit Jungs gespielt hast. So, ich war halt aber genau das Gegenbeispiel.
Wie bist du dann zur Turbine gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
Auch mega Zufall. Also sagen wir mal so, ich bin bei Turbine oder hier auf die Sportschule gekommen. Ich wusste nicht mal, dass es Turbine Potsdam gibt, dass die in der ersten Bundesliga spielen. Also wirklich so blauäugig an die Sache rangegangen bin. Aber letztlich war es über das Gymnasium, wo ich in Norddeutschland war. Wir hatten so ein Turnier, Jugend trainiert für Olympia. Da haben wir uns qualifiziert. Und dann, wie es dann halt so ist, dann, das war ja hier in Berlin. Und dann meine Eltern waren dort und die sind mit der S7 von Berlin nach Potsdam gefahren und da war die Potsdamer Mannschaft für Land Brandenburg halt mit dabei und dann hat sie einfach den Coach angesprochen. Dann haben die mich angeguckt bei dem Turnier und haben mich halt eingeladen so. Und es ging halt so schnell, weil ich war dann im Oktober damals dort und im Februar war ich schon auf dem Internat. Also das ging so rasant, das war echt crazy so im Nachhinein.
Wie alt warst du damals?
Ich bin 14 geworden. Und das war halt auch krass, so weißt du, weil du hast ja die Möglichkeit, mit 12 Jahren, also 7. Klasse, auf die Sportschule zu gehen. Und dann hast du ja so dein, wie sagt man das hier, so Willkommensgespräch oder auch generell Informationsgespräch mit der stellvertretenden Schulleitung und so. Und da war ich, glaube ich, mit meiner Mama in diesem Gespräch und da wurde mir halt auch schon suggeriert, na, ich bin halt 14, also Spätstarterin, die Chancen stehen nicht gut. So. Aber ich habe das alle, also meine Mama hat mir das im Nachhinein erzählt, weil ich habe das überhaupt nicht aufgegriffen. So alles irgendwie so, jeder, der dich versucht zu treatet irgendwie in dem Moment, es war mir so egal, sondern ich hatte einfach Bock und bin dem gefolgt.
Ja, schon krass mit 14, dass du das dann so ausblenden kannst und da so straight deinen Weg gehst und das eigentlich nicht so an dich ranlässt.
Ja, schon. Also ich glaube, das ist so, ich habe ja noch 2 ältere Schwestern. Und ich bin so ein bisschen das Küken und auch meine Eltern suggerieren mir, dass ich halt schon immer meinen eigenen Kopf hatte, was nicht einfach ist und vor allem auch nicht wahr, gerade als pubertierendes Teenager-Girl, dass ich auch so ein kleiner Sturbock war, auch immer noch bin, weil wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann ziehe ich diesen Weg halt eiskalt durch. So, und das habe ich halt in meiner Karriere auch irgendwie immer gemacht. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied, wenn man neigt ja dann dazu, halt nur diesen einen Weg zu sehen, sondern ich habe schon immer links und rechts geguckt und einfach, ja, bin meinem Gefühl gefolgt, was sich gut angefühlt haben und auch einfach ganz viele tolle Menschen in meinem Umfeld gehabt und auch immer noch habe, die einen ehrlich reflektieren auch, die einmal den Spiegel vorhalten, so, ja.
Sehr cool. Also mit den Menschen meinst du deine Eltern hauptsächlich und deine Geschwister oder?
Ja, auch, also gerade in der Erziehung. Also ich habe eine sehr konsequente Erziehung erfahren, aber auch eine große Selbstständigkeit gehabt. So, dass ich, also ich weiß, wo ich herkomme, auch dass man für das, was man erreichen möchte, hart arbeiten muss. Also ich meine, ich bin auf dem Land groß geworden, da hatten wir auch klare Aufgabenverteilung auf dem Hof. Bin dementsprechend auch sehr naturverbunden, was so mein Ruhepol ist. Und anhand meiner Schwestern auch, ja, die haben das halt vorgelebt letztlich, ne? Und ich bin dann immer da hinterher gedüdelt, dann bin ich mal links wieder abgebogen, dann wurde ich wieder zurückgeholt. aber auch so, manchmal war es der Mathelehrer, weil ich hatte in Mathe halt echt ein Problem, weil diese Fähigkeit ist bei mir nicht so ausgeprägt. Und dann hat der sich halt mit mir hingesetzt, weil ich ja, keine Ahnung, 150 Tage im Jahr nicht in der Schule war, aufgrund von Trainingslagern und sonst dergleichen. Der hat sich dann halt extra Zeit genommen, hat mir Nachhilfeunterricht gemacht. Also sowas halt irgendwie. Mhm. Oder auch die Trainer. Also die Trainer haben mich extremst gefordert, auch hier gerade in Potsdam, was so die Intensität anging. Und da hatte ich dann halt echt immer auch gute Physios und halt auch echt gute Ärzte, denen ich mich anvertrauen konnte und die mich dann auch einfach geschützt haben.
Ja, sehr gut. Wie war dann so deine Zeit in Potsdam? Also du warst ja dann eigentlich fast deine ganze Karriere dort. Also wie lange warst du insgesamt dort?
Ich bin 2006 hin und bis 18 bin ich, oh 17, 18, ja. Also waren schon 12 Jahre, ich glaube, und dann bin ich nach London gegangen. Ja, war schon, also, und das schätze ich sehr an diesem Standort einfach, dass ich auch nicht diese Eindimensionalität Fußball hatte, sondern das ist ja ein Olympiastützpunkt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das ist so ein 14-stöckiges Hochhaus, wo um die 440 Athleten und Athletinnen drin wohnen, so Gleichgesinnte. Ach, okay. Das ist, und dann gab es immer so Mädchenetagen, Jungsetagen. Irgendwann hat sich es ein bisschen vermischt. und dann pro Etage 2 Erzieher. Und dann immer so, okay, Donnerstag ist Putztag. Dann hat man natürlich mal ein bisschen verhandelt. Ja, ich kann das doch am Sonntag machen. Und irgendwie, es gab schon immer irgendwie so ein bisschen diesen Rahmen. Aber ich meine, man hatte natürlich untereinander auch viel Verständnis, wenn man ja auch mal ein bisschen gelebt hat. So, das geht ja heutzutage oftmals verloren, beziehungsweise das wird dir ja genommen, weil man dir ständig die Professionalität vorhält. Und da dann wirklich individuell seinen eigenen Weg zu finden. Dann, wenn du Gleichgesinnte hast, dann tut das schon ziemlich gut.
Ja, da würde mich tatsächlich interessieren, wie ist es dann mit anderen Athleten zusammen zu wohnen? Also es waren ja nicht nur Fußballerinnen und Fußballer, sondern es waren ja komplett andere Sportarten. Was hast du so von denen mitgenommen, wenn man so auf jahrelang so auf in einem Gebäude wohnt? Dann tauscht man sich ja bestimmt auch aus über bestimmte Sportarten oder über auch Themen wie das Mindset oder sowas. Was hast du von denen so mitgenommen?
Also zum einen, ich war ja mit der Sandra Starke auf dem Zimmer 5 Jahre. Das ist ja auch eine Fußballerin, die kennst du ja auch, Sven, die arbeitet ja auch mit dir.
Ja.
Da haben wir uns die 12 Quadratmeter geteilt. Und also viel Ruhe gab es nicht. Ja, ja. Aber das war echt eine ziemlich gute Zeit, die wir da alle hatten. Aber was ich halt gelernt habe, oder letztlich haben wir alle die gleichen Probleme. So, das ist halt, wenn du auch sportartübergreifend so, dann gibt es halt irgendwie mal Probleme mit dem Trainer und man ist nicht ganz einverstanden oder man ist verletzt irgendwie, man weiß nicht, wie man das kommunizieren soll, wenn man ja eigentlich am Wochenende fit sein will und nicht rausgeschmissen wird aus der Startelf oder aus dem Rennen, je nachdem, aber vielmehr auch vom Wissen her, also wieso sehe ich das, dass wir das im Fußball nicht schaffen, einen Saisonplan von der Trainingsgestaltung zu haben. Das haben beispielsweise, hat das die Olympia-Zweite Christine Pudenz, die mit mir auf der Sportschule war, die weiß über das ganze Jahr ihre Kraftpeaks und kann sich halt mega gut drauf vorbereiten. All sowas. Oder auch, ja, was richtig cool war auch, dass wir mit den Judokas hier am Stützpunkt den Austausch hatten. Wir hatten immer eine Morgenseinheit mit den Judokas und dann halt wirklich Zweikampftraining und auch, es ist ja, wir stumpfen ja mal, oder wir neigen dazu, immer übelst abzustumpfen und gerade in dem Fußballtraining so, ja, nicht zu viel lachen und so, immer genau das zu befolgen, was der Trainer sagt und versuchen nicht aufzufallen. Und dann kommst du da zum Judo-Training und denkst du so, geil, die hören Musik, die feiern die ganze Zeit, die pushen sich hart und das war halt so, das kannten wir halt aus dem Fußball nicht, weil das auch oftmals angstgetrieben war. Also es war schon heavy hier. Also grundsätzlich ist jetzt nicht, gut, in England habe ich was ganz anderes erlebt. Das war so das komplett Gegensätzliche, wie ich es hier in Potsdam erlebt habe. Aber bei der Nationalmannschaft ja auch so, dass du schon immer irgendwie das Gefühl hattest, okay, irgendwie, komm, ich muss mich irgendwie ein bisschen in diesem Rahmen bewegen, weil sonst fällst du auf und das ist nicht gut.
Mhm. Kannst du das mal beschreiben, also wie das war dann in Potsdam? Also wie dann war, wahrscheinlich auch viel vom Umfeld geprägt. Ich weiß nicht, wie viele Trainer du hattest, die dann unterschiedlich gearbeitet haben, aber wie war das dann für dich?
Also ich bin ja dann quasi in die U15 und dann über die U17 in die erste Liga und dementsprechend hatte ich 2, 3, 4 Trainer hatte ich. Und es ist schon, also dieses Verständnis war halt selten gegeben. Nur mal ein Beispiel, wir hatten ja um 7 Uhr ging halt die 0. Stunde los, dann hatten wir um 10 Training und zwischen Schulgong und Trainingstart hatten wir nur 20 Minuten. Da musstest du gucken, halt irgendwie, wir durften halt nicht zu spät kommen. Wenn wir zu spät kommen, wussten wir, laufen wir alle Cooper. Und um diese Sanktion schon mal zu wissen, war so, okay, also die letzten 20 Minuten im Unterricht höre ich eh nicht zu, weil da gucke ich schon mal, dass ich alles irgendwie ein bisschen packe, dass ich die als erstes an der Tür bin, weil dann ist der Fahrstuhl nicht voll, der war immer voll. Okay, dann muss ich in den 9. Stock rennen, übelst ab, also nur in der Hetze. Und dann ist man losgerannt und dann gab es immer so einen Bogen, wo man rumlaufen musste, also wirklich immer im Trab. Und dann hat sie da den Trainer gehabt, der schon runtergezählt hat. So, und das war dann halt schon irgendwie, weil, also so unverständlich, weil letztlich so im Nachhinein, so wir sind alle hart intrinsisch motiviert. Ich würde nie zu spät kommen wollen, so. Aber manchmal gibt es halt irgendwie, dann gab es noch ein Gespräch mit dem Lehrer oder irgendwie sowas. Und dann haben wir immer gedacht, ja, nee, klar, wir können nicht. Und es war dann schon, also wenn du da kein hartes Fell hast, hast du schon einige Spielerinnen, so, die dann irgendwie nach der 11. Klasse gesagt haben, so, boah, ich kann nicht mehr. So, weil du immer nur auf der Flucht bist und eigentlich gar nicht weißt, das zu genießen, was du hier machst. So. Und das ist schon heftig gewesen. Oder auch so Beispiele, so, ne, Thema Belastungssteuerung, die war halt einfach katastrophal. So Regeneration gab es halt nicht. Und dann, dass du da halt dann irgendwie auch gemerkt hast, so, okay, ich verschleppe hier gerade eine Erkältung. Ich pfeife mir hier Ibos rein, damit es ja irgendwie, dass es tragbar ist, dass ich irgendwie trainiere. Und dann verschleppst du das halt und hast eine Herzmuskelentzündung. Habe ich auch eine Spielerin erlebt, weil wir das halt nicht uns getraut haben, das zu sagen. Ja. Und das ist schon so eine Kultur, die sich da entwickelt hat. Das ist schon heftig, ja.
Welche Kraft ziehst du aus dem Schmerz? Jetzt wären wir wieder bei dem Thema. Also wenn du jetzt so heute, ich meine, du warst damals 15, 16, oder? In der Phase. Ja. Was ziehst du heute da draus aus den Erfahrungen, die du da gemacht hast?
Ganz ehrlich, dass ich angstfrei bin. Also wenn mir jetzt, oder ich merke es halt gerade jetzt so, wenn es on top, Kamera ist on als Expertin so und jetzt kommt vielleicht eine total blöde Frage. Das juckt mich halt nicht. So, weil es gibt keine blöden Fragen. Es gibt halt immer nur Antworten, die du so oder so legen kannst. Ja. Aber das ist halt so, da bin ich so tiefenentspannt. So, das ist irgendwie so, mir kann keiner was. So, selbst jetzt am Wochenende wurde ich halt am Kölner Bahnhof beklaut. Und ich halte halt einfach den Typen fest. So, und bringe ihn halt zur Polizei. So, da ist nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, jetzt irgendwie Angst zu haben, dass mir was passieren könnte oder eine Sanktion folgt. Ja, oder auch gerade so, ich meine, das habe ich dann als Spielerin ja auch noch zu aktiven Zeiten, so nach dem Motto, ja, aber Tabea, musst du jetzt hier mal aufpassen. Wieso? Ja, aber dann könnte das und das passieren. Nee. So. Also das ist, also vielleicht nochmal den Sturkopf ein bisschen angeheizt.
Ja, krass. Also wie hat sich das dann, also du warst jetzt 12 Jahre in Potsdam, würdest du sagen, auch in den 12 Jahren hat sich auch in der Struktur des Vereins oder auch in dem Umfeld was verändert? Oder wie hast du dich auch als Spielerin verändert in der Zeit? Ich meine, du bist dann auch Nationalspielerin geworden. Wie war so der Prozess für dich, also auch was deine Weiterentwicklung betrifft?
Also extremst wurde ich gefordert, Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit dem, dass ich mich auch wissen muss zu schützen. Es gab Situationen, also auch gerade in der Entwicklung, okay, mit 23, 24, glaube ich, wurde ich das erste Mal Kapitänin. Ich wurde auch nicht gefragt. Ich habe einfach dem Trainer gesagt bekommen, du machst es jetzt. Okay. Ist normalerweise auch nicht der Weg, den man wählen sollte, aber ich mach's. Ja. Und dann auch innerhalb dieses einen Jahres halt gemerkt, so, dass ich halt in eine Rolle wachse, wo ich halt schon Verantwortung übernehmen muss, also gucke so, okay, was sind die Bedürfnisse der Mannschaft, wie kommuniziere ich das gegenüber dem Trainerteam, was nicht gehört wurde und dann auch zu sehen, so, ey, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen hier? So, das ist meine Rolle so und ich gehe diesen Weg auch, ich halte auch dafür hin. Und nach einem Jahr habe ich dann aber auch gesagt, so, hey, das ist für mich nicht die Art und Weise, wie ich das machen will. Und dann vom Trainer quasi so mehr oder weniger gesagt zu bekommen, ja, also ich hatte auch Persönlichkeitsdefizite und das würde eh nicht passen. Und dann, weißt du, aus diesem Raum zu gehen und die Tür zuzumachen und zu sagen so, okay, dieser Mensch ist einfach gerade vielleicht ein bisschen verletzt, beziehungsweise ich habe ihm gerade, einfach ein Nein gesagt und da können viele Menschen nicht mit umgehen. Und das halt nicht an mich heran, ja, an mich rankommen zu lassen, beziehungsweise mich stetig in Frage zu stellen. Oder beispielsweise auch von Seiten der Nationalmannschaft, weil ich hatte, wie gesagt, schon mal irgendwie so mein Standpunkt, wenn irgendwie was nicht gepasst hat, so dann habe ich halt einfach gefragt. So, manchmal ist Fragen ja schon ungünstig. Habe ich das auch schnell gemerkt. So, ich habe halt 3 Jahre auf mein Länderspiel gewartet. So. Aber das war mir halt egal. So. Ich so, das ist halt irgendwie, da habe ich eine ziemlich große Ausdauer. Oder dann auch, wenn es dann drauf ankommt. Ich wusste halt immer, okay, wenn es drauf ankommt, so, ich habe die 3 Jahre gewartet, dann habe ich die Chance, das erste Länderspiel zu haben. Dann werde ich berufen für die Weltmeisterschaft und spiele direkt so. Und dann halt einfach straight zu performen, das war für mich halt irgendwie kein Problem, weil es war so, ich ziehe jetzt halt einfach durch. So, und ich glaube, das ist dann auch irgendwie so dann, ja, einfach zu wissen, so, ich weiß, dass ich performen kann. Mitunter dann aber natürlich auch, dass du so viele Dinge verdrängst, ne? Also was da wirklich passiert ist. Ja. Und das habe ich halt am Ende einfach gemerkt, so, okay, da gibt es eine Menge aufzuarbeiten.
Das heißt, du warst eigentlich mit dem Fokus, kann man so sagen, fast immer bei dir. Also du hast dich eigentlich von den Sachen, die um dich herum passiert sind, also was Ablenkungen hätten sein können, gar nicht aus der Ruhe bringen lassen.
Nee, gar nicht. Vor allem, weil, also der Fußball war das halt so, da kam dann die Passion hervor. So. Und alles andere links und rechts war dann, für den Moment war es weg. Selbst wo ich hier ja, ich habe das Polizeistudium hier auch in Potsdam, beziehungsweise fürs Land Brandenburg gemacht und wo es dann halt auch in die Arbeit ging, also wirklich bei der Kripo, Streifenpolizei, und wo du dann irgendwann auch die Sachverhalt hattest mit Suiziden und du musst die Todesmitteilung überbringen. Und das war natürlich auch alles so zwischen den Trainings irgendwie. So total neue, ja, auch eine Forderung natürlich auch, also krasse Anforderungen auch an meine Person selbst, damit lernen umzugehen, dass beispielsweise der Tod zum Leben dazugehört. Ja. Und dann ging es nachmittags ins Training und dann war wieder alles gut so. Aber grundsätzlich auch, ja, einfach auch den Mitspielerinnen bewusst zu machen, dass ich einen Weg für mich gefunden habe, mir die Woche zu gestalten, neben dem Fußball. Dass es nicht heißt, dass ich Donnerstag, wenn eine Freundin Geburtstag habe, ich um 22 Uhr im Bett liege, sondern vielleicht erst morgens um 5, weil ich halt weiß, ich habe Freitag erst 15 Uhr Training und weiß es für mich einzupegeln, dass ich maximal performe, so, weil das halt Seelenfutter für mich war. Und dann diesen Stimmen der Spielerin dann auch so, ja, Tabea, jetzt sehen wir mal zu, dass du das hier vielleicht nicht machst. So, und das dann sich nicht angegriffen zu fühlen, sondern einfach zu suggerieren, hey, das ist vielleicht dein Part, wie du dich darauf vorbereitest, deswegen musst du mich damit aber nicht beeinflussen, mir irgendwie ein schlechtes Gefühl geben. Und dann, das geht bis hin, das zu Eltern, zu Freunden im Umkreis und dann im Nachhinein so mit dem, dass man dann auch erfolgreich war, das dann auch auszuhalten. Ja, ich meine, du hast ja auch ein krasses Talent so. Also das dann auch nicht kleinreden zu lassen. Ja, es war schon, also sind viele kleine Herausforderungen, beziehungsweise auch da halt links und rechts nicht zu schauen oder nicht hinzuhören, aber es macht ja im Unbewusstsein, macht es ja was mit dir.
Dazu nur eine Sache, also in der ganzen Erzählung, die du jetzt so sagst, ich finde das unfassbar beeindruckend, wie du so bei dir geblieben bist und das, was von außen kam, nicht an dich reingelassen hast. Also Sven, wie du gerade gesagt hast, so Fokus auf sich, nicht mit dem, was drumherum passiert, was andere sagen, die Meinung von anderen komplett mal die Meinung von anderen sein zu lassen und zu sagen, okay, meine Meinung zählt und das, was ich fühle und denke, ist das Wichtigste. Also sehr, sehr beeindruckend, richtig cool.
Wenn du jetzt mit 23 Kapitänin geworden bist, also ich will darauf nochmal hinaus oder darauf nochmal eingehen, und dann mit 24 quasi sagst, ich will das nicht mehr machen, oder auch dann der Trainer quasi dagegen was sagt oder dich quasi auch ein bisschen angreift, ja, dann danach. Das ist ja schon relativ früh, dass du da auch so ein bisschen für dich einstehst in der Situation. Jetzt hast du ja von ganz vielen Komponenten gesprochen, die so um dich herum waren, also auch gerade das mit der Polizei und so weiter, wo dich ja auch stark gemacht haben. Gibt es so diese eine Sache, wo du sagen würdest, daraus habe ich so diese Selbstfokussierung oder dieses, dass ich mich selber kontrolliere, am meisten gelernt? Gibt es da so eine Komponente oder würdest du sagen, das ist einfach mit der Erziehung, mit deinem ganzen Weg, den du gegangen bist, einfach eine Kombination aus vielen Dingen gewesen? Was würdest du sagen?
Also es ist auf jeden Fall eine Kombination anhand quasi des Weges während meiner Karriere, aber auch nochmal auf das Kapitänsdasein nochmal zurückzukommen. Das war, da habe ich dann gemerkt im Nachhinein so, weil mit dem, dass du eine neue Rolle kommst, mehr Verantwortung, das heißt, ich habe ein bisschen meinen Weg verloren, weil ich muss ja jetzt die Dinge anders sehen, weil ich ja jetzt diese Verantwortung habe.
Ja.
Anstatt zu sehen, so, nee, ich habe, das ist keine neue Rolle, die ich bekomme, sondern immer noch mich selbst zu sein. Da habe ich ein bisschen meinen Weg verloren, habe das aber sehr schnell reflektieren können, um dann zu sagen, so, okay, nee, also das sind immer so diese kleinen Learnings, die ich auf dem Weg hatte, weil ich dann schon immer auch, gerade wenn du mit anderen Menschen außerhalb der Fußballbubble mal irgendwie im Austausch bist, ist ja auch, also für mich super wichtig, weil innerhalb der Bubble, da sagen sie immer, ja, ja, stimmt alles schon. Das kann ich in dem Fall nicht gebrauchen. Aber das, wo, also diese krasse Fokussierung und mit dem Gefühl, ey, mir kann einfach keiner was, wenn ich bei mir bleibe, dieses Urvertrauen, was wir alle haben, was die meisten aber verlieren, war durch das Fallschirmspringen. Ich habe nach meiner Karriere ich habe mich ja coachen lassen dann und die Frau, die mich gecoacht hat, das ist eine Fallschirmspringerin. Ich sage ja, das Leben hat alles für einen geplant. Man selber sollte sein Leben nicht planen, sondern das Leben kommt auf dich zu. Und dann habe ich halt meinen ersten Fallschirmsprung gemacht und habe irgendwie gemerkt, so, okay, krass, das ist geil. Und ich will unter dieser Extremsituation möchte ich gerne selber lernen zu handeln, den absoluten Fokus zu haben. Dann habe ich diese Fallschirmlizenz angefangen zu machen. Und da habe ich dann gemerkt, so, okay, weil wenn du da oben auf 4000 Meter Höhe stehst, du stehst auf Kante und weißt eigentlich, okay, also dein Gehirn sagt dir, du springst nicht, weil dort ist der Tod. Und du sagst, nee, ich weiß genau mein Handling, ich mache jetzt hier meine 4 Schritte, fupp, springe ich raus. Und dieses Gefühl in Extremsituationen, du krachst da mit fast 200 Sachen runter, zu wissen, ich weiß ganz genau, was ich mache. Das war für mich der Moment so, okay, sorry, keiner kann mir mehr was, weil ich weiß, mich zu kontrollieren und immer wieder auf mein Urvertrauen zurückzukommen.
Krass, ja.
Also ich kann es jedem empfehlen, Fallschirm zu springen.
Nie im Leben mache ich sowas.
Also meine Frau wird jetzt auch sagen, nie im Leben, aber Tabea, ich bin ganz bei dir. Also das steht auch auf meiner Bucketlist. Das werden wir auch irgendwann noch machen.
Vor allem auch, also ich finde das, so, man sagt ja, wenn man irgendwie Angst hat, um die Angst zu verlieren, musst du durch die Angst gehen. Und einfach so, ich finde ja diesen Körper, Mensch, fände ich ja phänomenal. Wie reagierst du auf gewisse Sachen, wenn halt auch anatomisch oder beziehungsweise hormonell was da drin passiert in deinem Körper? Wenn du das so ein bisschen mal versuchst zu verstehen, lernst du das ja auch zu kontrollieren. Und das finde ich, das bringt so Spaß, mit sich selber da zu arbeiten.
Ja, absolut.
Wenn man irgendwann merkt, machen, dass so dieser Fight-or-Flight-Mechanismus, der dann kommt, auch in Momenten, wo er eigentlich unberechtigt ist, wenn man den da kontrollieren kann und sagen kann, ey, alles gut, ich mach's trotzdem. Ja.
Und vor allem auch, also über die Atmung halt, ne? Ich habe so viel über die Atmung gelernt. Ja. So, und wir funktionieren halt einfach. Und auch gerade im Leistungssport, oder grundsätzlich funktionieren wir, aber im Leistungssport einfach die Mittel für sich zu finden, wie ich halt echt nochmal mehr das Potenzial ausschöpfen kann. Und sorry, da sind wir halt auch gerade im Fußball, da sind wir noch so mittelalterlich unterwegs. und da habe ich halt auch, also da bin ich ja stetig in den Themen auch drin, weil ich habe es halt selber erfahren dürfen. Und ich würde es mir so sehr wünschen, dass es noch mehr Menschen tun. Nur, ich meine, wodurch lernen wir oftmals erst? Durch den Schmerz. Also es muss halt erstmal richtig wehtun, ehe du wirklich ins Handling kommst.
Ja, absolut. Jetzt hattest du ja auch am Ende deiner Karriere Schmerzen. Ich glaube, Knieschmerzen waren es, oder? Als du in London dann warst. Vielleicht erstmal, wie kam das zustande, dass du dann nach London gegangen bist zu Arsenal? War das für dich einfach immer schon nochmal ein Traum, nochmal ins Ausland zu gehen? Oder wie kam es dazu?
Also grundsätzlich war es ja nach den vielen Jahren, die ich in Potsdam war, wir waren sehr erfolgreich. Und ich habe dann aber gemerkt, über die Jahre, wir entwickeln uns nicht weiter. Also ich werde nicht mehr gefordert, weil mit dem müssten es professionelle Bedingungen sein, es müsste ein guter Rasenplatz sein. Thema sportpsychologische Betreuung, all sowas, neue Reize setzen. Da wurde uns halt immer suggeriert, so, ey, ja, nee, wir haben kein Budget. Und das war ich dann irgendwann auch leid. Und ich wusste auch so grundsätzlich, ich bin immer in Potsdam gewesen und ich möchte auch irgendwann mal einen Vergleich ziehen wollen. Und ich möchte den Fußball nutzen, nochmal über den Tellerrand zu schauen. Und dann hatte ich mir 2, 3 Vereine angeschaut. Und dann war es letztlich aber bei Arsenal einfach so, ich war dort vor Ort und das Bauchgefühl hat einfach gestimmt. Ne? Also auch wieder zum Urvertrauen zurück, so irgendwie so, okay, das sitzt irgendwie, das mache ich, das ziehe ich durch. Bin mit meiner damaligen Freundin auch hingewechselt, war auch eine aktive Spielerin bei Potsdam und dann halt zusammen nach Arsenal. Und da dann auch einfach nochmal zu sehen, was Fußball wirklich auch kann. Also wirklich mit dem Trainer, der dort gesagt, der mich erstmal gefragt hat, so, hey Tabea, was brauchst du? Und ich so übelst überfordert gewesen. Ich so, was will der denn jetzt? Also ich so, was willst du denn jetzt? Ich weiß doch nicht, was ich brauche. Und dann mal erstmal festzustellen, so, was die Jahre da in Potsdam passiert ist. Also so, dass ich gar nicht gelernt habe, irgendwie mal auf meinen Körper zu hören, zu sagen, so, okay, was brauche ich jetzt? Das auch kommunizieren zu können. Und vor allem auch, das hat er in einem Meeting, hatte er das gesagt, so, hey, also vor der gesamten Mannschaft, ich bin nicht derjenige, der entscheidet, wer hier wie professionell ist, sondern er sieht uns in der Verantwortung, wir sind alles erwachsene Frauen, er sieht uns in der Verantwortung, dass jede Spielerin individuell für sich professionell handelt. Mehr will er gar nicht wissen. Mehr will er auch nicht sagen. Wenn es irgendwie Fragen gibt, weil vielleicht eine 21-jährige Spielerin das noch nicht so genau weiß und da vielleicht Support braucht, wir haben sportpsychologische Betreuung, wir haben sogar sportpsychiatrische Betreuung. Seine Trainertür ist immer offen. Und das war so, okay, so geht's. Ja. Und das war also, einfach nur auch so von dem, ja, also von dem, dass deine Bedürfnisse gehört werden, dass ich sie sogar lerne zu kommunizieren. Das war schon phänomenal, mit dem Wissen halt wieder zurück nach Deutschland zu kommen und erstmal das ganze System in Frage zu stellen.
War das ja, der Unterschied, krass, wo du gesagt hast, also du hast vorhin gesagt, ja, dass du in England dann nochmal eine ganz andere Sichtweise kennengelernt hast, wo wir über den, also auch die anderen Parallelen aus anderen Sportarten gesprochen hatten. Also was war da der größte Unterschied zwischen der Zeit in Deutschland und dann in England?
Das in England, also in dem Fall bei Arsenal war es, wir vertrauen dir. Und in Deutschland bei Turbine Potsdam, auch Nationalmannschaft, war so, wir kontrollieren dich. Das war der Unterschied. Also siehst du anhand des Beispiels irgendwie so Thema Leistungsdiagnostiken oder vielmehr auch Belastungsintensität Training. Da geht es nicht darum zu kontrollieren, so, hey, mach die jetzt hier zu wenig? Na, es gefällt mir nicht, die hole ich mal eben kurz ran. Sondern zu sagen so, hey, folgendermaßen, du bist hier noch bei 78% Belastung. Am Ende des Trainings machen wir nochmal in der kleinen Gruppe nochmal hier 3x30 Meter Sprints, damit du die Belastung hast. Damit dein Körper, um das auch zu verstehen bei mir, so, okay, ich muss die Belastung setzen, damit ich quasi die wöchentliche Belastung einfach darum weiß, dass ich fürs Wochenende gut vorbereitet bin. Dass der Körper einfach weiß, okay, da am Wochenende kommt was. Und das halt einfach, also komplettes Mindset einfach mal geändert innerhalb der kürzesten Zeit. Es waren ja nur 1,5 Jahre und ich war mehr verletzt, als ich ja gespielt habe, versus 12 Jahre Potsdam.
Ich finde das so krass. Mhm. Also wenn man es ja mal ganz extrem betrachtet, könnte man ja sagen, in Deutschland, du warst eine sehr selbstfokussierte Spielerin, also die ja eigentlich sehr für sich eingestanden ist. Und eigentlich könnte man ja fast sagen, in Deutschland hast du irgendwie ständig Steine in den Weg gelegt bekommen, um deinen Job zu machen als Spielerin. Und dann bist du nach England und dann hast du quasi die Unterstützung bekommen, deinen Job zu machen. Oder? Also wenn man das mal ganz krass sich anschaut, ist es ja tatsächlich so, oder?
Und vor allem auch, also eine ganz andere Mentalität auch unter den Spielern. Ich meine, Arsenal, wir waren super international auch. Und auch, also aber auch gerade, auch wenn ich jetzt, wir hatten eine Schottin oder auch die Engländer, und die Engländerin, die sind einfach vom Selbstbewusstsein ganz anders. Weil bei uns ist es beispielsweise so, hey, sobald irgendwie eine ein bisschen den Rahmen verlässt, ist so, oh ey, die schon wieder. So, aber letztendlich dann, wenn es halt in so Mannschaftsanalysen geht, oh, hoffentlich sagt die bitte was, damit muss ich nichts sagen. Kann mich schön hinten in der letzten Reihe hinsetzen und fall nicht auf. So sind wir so ein bisschen. Und dort ist, ey, da wirst du halt gefeiert oder da wird dann auch immer, wenn du dich versprichst oder so, dann wird halt einfach gelacht, aber nicht, du wirst nicht ausgelacht, sondern es wird miteinander gelacht. Hm. Und das ist auch nochmal so Umgang auch untereinander, so dass man das auch einfach feiert. Und wir neigen ja aber dazu, also schnell in Deutschland zu sagen, oh, die ist nicht selbstbewusst, die ist arrogant. So, und das war in England zum Beispiel gar nicht. Hm. Und das ist auch mal interessant, weil ich auch in Potsdam, wir haben ja gefühlt, so jede Saison 7 neue Spielerinnen bekommen, weil 7 gegangen sind, so weil die gesagt haben, ja, ich meine ich. Die dann auch mal so die Deutschen gespiegelt haben, so wie wir ticken, so mal uns das aufgezeigt haben. Und wo ich immer besonders stolz drauf war, war immer so, boah, Tabea, du bist so nicht deutsch. Das war das höchste Kompliment, so, was ich von den Mitspielern bekommen habe.
Geil.
Ja. Ja.
Das ist überragend.
Ja.
Wenn du jetzt den Vergleich hast, oder wenn man jetzt so einen krassen Vergleich hat, so wie du es jetzt erzählst, könnten wir eigentlich schon wieder den nächsten Sprung machen zum nächsten Thema. Was muss ich denn in Deutschland verändern oder spürst du auch schon eine Veränderung innerhalb der Vereine oder auch bei Potsdam? Ich meine, du hast dich jetzt als Präsidentin, also zur Kandidatur gestellt, so richtig, ich glaube, so ist richtig, aufstellen lassen. Warum und was glaubst du, was sich verändern muss, so innerhalb der Vereine, gerade in Deutschland?
Also gerade jetzt anhand des Beispiels in Potsdam war es halt so, ich bin aus London zurückgekommen und dachte mir so, okay, wow, also so funktioniert das. Also Lösungsansätze gelernt, gesehen und wollte die natürlich quasi mit einbringen. Und dann war es auch so, ich meine, ich bin nach Potsdam zurück und liegt mir halt am Herzen auch dieser Verein. Und ich weiß um die ständige Problematik und es werden halt immer die Probleme aufgezeigt, aber es werden keine Lösungen gefunden. So. Und die Lösung, also es fehlt absolut das Handling dieser verantwortlichen Menschen in diesem System in Potsdam. Aufgrund von Unwissen oder sich selbst eher in Position zu stellen und das andere dann halt nicht als so wichtig zu sehen, wie beispielsweise die Bedürfnisse der Spielerin. Und da geht es ja bei mir, ne, da habe ich ein absolutes Problem mit. Und dann auch irgendwie mit Menschen, die es ähnlich gesehen haben, das war ja letztlich das Team, mit dem ich mich zusammen aufgestellt habe, einfach so Best-Case-Szenarien aufzuzeigen, schon in Gespräch zu gehen, wie kann es gehen. Und dann aber auch zu sehen, dass diese Menschen in diesem System das gar nicht wollen. Weil sie halt einfach mit dem, dass sie diese Position besetzen, halt diese extreme Macht haben und diese Macht nicht verlieren wollen. Und es war so heftig, weil es ging bis hin auch, dass es Mediationsbemühungen gab von Seiten, weißt du, dann sitzt da der ehemalige Oberbürgermeister und will mir erzählen, ja, aber ich könnte das doch nicht so machen, ich so, Mensch, wir müssen mal kurz aufwachen, so und so läuft es nämlich. Und sie halt, also das ist halt ein reiner Frauenverein, was da eigentlich für Chancen sind, auch rein zu sagen, so okay, marketingtechnisch, wir machen da wirklich eine Marke draus, ein richtiges Branding, mit dem wir dann auch mega attraktiv werden. Das ist auch gar nicht gewollt so. Und dann halt auch diese Manipulationsversuche, das ist beispielsweise einfach nur, ich gehe dann halt ins Stadion, will mir da was, ich habe ja Zugang, ich habe eine Dauer-VIP-Karte forever. Dann gehe ich da halt in den VIP-Raum, will mir dann Wasser ziehen aus dem Kühlschrank und dann wird mir gesagt, nee, das Wasser sei nicht mehr für mich. Ich so, gut, Vizepräsident, dann gehe ich mir jetzt aufs WC und ziehe mir eine Rohrperle aus dem Wasserhahn. Also so werden Menschen dann zu dir. Und das war schon echt heavy, wo ich mir dachte so, okay, was mir dann aber auf der anderen Seite einfach zeigt, du bist genau richtig. Das sind ja Sphären, wo Menschen dann Angst bekommen, wenn da was Neues reinkommt, Lösungsansätze aufzeigt. Und es war halt einfach nochmal wichtig, grundsätzlich für mich auch, oder mega Learning einfach zu versuchen zu verstehen, warum wir so langsam sind, was die Weiterentwicklung in Deutschland angeht. Und wir ja auch immer mega der Skepsis ausgesetzt sind. Es müssen erst andere vorzeigen, wie es funktioniert. Und das passiert ja jetzt gerade im Frauenfußball, was international abgeht. Und wir sind dann so positiv überrascht. Das ist es gerade in allen Gesprächen, wo ich bin, auch unmittelbar nach der Europameisterschaft. Ja, also sind wir jetzt echt positiv überrascht. Ja, vielleicht schnüren wir jetzt mal unser Höschen ein bisschen enger und marschieren mal mit und vor allem auch mal voran. Und da sieht man dann halt so, auf welche Menschen du dich wirklich verlassen kannst oder auf welche nicht. Und die mehr, auf die Mehrzahl der Menschen kannst du dich in dem Fall nicht verlassen. Das ist schon heftig. Mhm. Also du musst vorangehen, ne? Das merke ich ja jetzt auch in meiner Position so. Ich habe irgendwie so mein Vision Board. Ich ziehe dann halt einfach los. Und das Schöne ist, dass es aber auch Spielerinnen gibt, die dann mitgehen, die das supporten. Und so raus entwickelt sich gerade beispielsweise eine Spielerinnen-Gewerkschaft. Weil wir halt auch alle merken, so, okay, wir müssen mehr Verantwortung übernehmen, weil wir dürfen die Erwartung nicht an das System haben, an die Menschen im System.
Mit welcher Vision gehst du ran?
Ich habe mich gefragt halt so, wie, also die Sportart, die ich ausgeübt habe über Jahre, so wie möchte ich repräsentiert werden? Und wir werden halt stetig als das zweite Rad repräsentiert. Irgendwie so, und dann denke ich mir so, nee, sondern was wir eigentlich für Chancen haben, was ich möchte, dass wir einen nahbaren, transparenten Fußball aufzeigen. Wir haben so viele tolle Spielerinnen mit so einer wahnsinnigen Lebensgeschichte in den jungen Jahren schon, wie viel Verantwortung sie übernehmen, auch für die Gesellschaft, dadurch, dass sie Studium, Ausbildung, Arbeitsplatz, all dergleichen. Und eigentlich total die mega Brücke sind, die sportlichen Werte in die Gesellschaft einzubringen. Und da einfach, also die Vision, einem 12-jährigen Mädchen zu suggerieren, ey, du kannst Fußball spielen da oben, es kann dein Job sein, Fußball zu spielen, geh diesen Weg, wenn du diese Passion hast. Und deswegen ja auch mit der Gründung von Sports for Education, all diese Ganzheitlichkeit dir aufzeigen zu können. Das geht nicht nur um das physische Training, sondern es geht um viel mehr.
Hat sich in den letzten Monaten und Jahren da schon eine Entwicklung abgezeigt? Oder wie hat sich diese Entwicklung abgezeigt? Was sind da so Punkte, die du jetzt schon wahrnimmst, die sich verändern?
Beispielsweise, also der Druck ist ja jetzt extremst groß. Ich weiß ja selber auch, wie das funktioniert. Also wir müssen Druck ausüben. Deswegen ist natürlich gerade der Weg, die Präsenz in der Öffentlichkeit, auch mit Almut Schuld beispielsweise, Turit Knag, auch eine Spielerin, oder Verena Schwers, die jetzt auch als Kommentatorin für die Champions League der Frauen kommentiert, einfach super wichtig, genau da diese Impulse zu setzen, damit wir natürlich über diesen Hebel was angehen können und dementsprechend die Gespräche zu suchen. Ich war jetzt letzte Woche, Freitag, war ich bei Bernd Neuendorf im Gespräch. Wir haben eine Stunde halt mal über die Entwicklung geredet, was es braucht und dass wir halt auch an dem Punkt sind, wo wir jetzt auch einfach mal Forderungen stellen. Und es wird unangenehm. Da werden wir verhandeln müssen. Und wir wollen das halt nicht immer in die Verantwortung anderer geben, sondern wir möchten selber dafür Verantwortung übernehmen. Mhm. Und da merkt man schon, dass dass das möglich gemacht wird, dass uns zugehört wird. So. Mhm. Ich glaube, das ist schon, oder das merken wir auch so, dass wir eine enorme Power einfach haben. So. Und das haben auch die Fußballer in dem System. Wir haben eine enorme Power. Wir müssen einfach nur mutig sein, uns zu bündeln, diese Power zu bündeln und dann einfach ganz klar an die Öffentlichkeit zu gehen mit der Transparenz unserer Thematik, unserer Bedürfnisse, mit dem Gesprächsleitfaden natürlich dann für die Entscheider.
Wir haben jetzt ja über zwei Bereiche gesprochen. Also einerseits war ja das gerade mit Turbine Potsdam, was du ja angesprochen hattest. Das wäre ein internes Thema. Und das, was du jetzt gerade besprochen hast, war ja ein externes Thema, also wie du quasi nach vorne trittst und mit Menschen aus dem Umfeld quasi kommunizierst. Was würdest du sagen, wo sind die größeren Hebel gerade? Also auf was muss man sich fokussieren? Weil du ja auch den Unterschied zwischen anderen Ländern gesagt hast, was da intern passiert, auch in den Vereinen passiert. Wo muss man ansetzen? Also sind es gerade eher die externen Faktoren oder sind es eher die Strukturen der Vereine intern?
Es sind echt die Strukturen intern. Also wirklich die Menschen, die an diesem Hebel sitzen, entweder wir schalten jetzt in Gang 3 oder es bleibt im Rückwärtsgang. Und was ich immer wieder merke, und das habe ich halt durch den Austausch, ne, mit jetzt auch mit der Liga F beispielsweise, wenn wir dann im Austausch sind oder jetzt gerade auch mit England, mit der Erfahrung, Wissen es macht. Immer wieder zu sagen, so hey, weil, ja, also was dir oftmals entgegenkommt, ja, nee, das können wir aber nicht machen, weil, und da sind wir noch nicht so weit. Und dann einfach aufzusagen, ha, drei Punkte, bababab, so, und jetzt hier ist die Lösung, let's go. Und dann halt auch zu merken, so, und das ist in diesem System in Deutschland, du merkst ganz viel, es liegt ja auch an der Historie des Fußballs, dass einfach wir Frauen 25 Jahre verboten worden sind, so ihr dürft nicht Fußball spielen und dann für jeden kleinen Shit einfach hart dankbar sein müssen. Ja. Und dann so, ja, aber du weißt doch noch, wie das, Tabea, du weißt doch noch, wie das vor 10 Jahren war, also guck doch mal schon, wie viel wir gegangen sind. Nee, da gucke ich nicht hin, weil das interessiert mich auch nicht mehr. Klar, es ist die Historie, das hat natürlich auch Einfluss auf das, was jetzt ist, um Gottes Willen, das will ich nicht zu sehr kleinreden, aber letztlich, wir wissen auch, wo wir hinkommen müssen. Das ist natürlich so ein bisschen, ich meine, ihr kennt es ja auch so, dieser Leistungs, wir sind halt sehr, wir haben halt Leistungssport gemacht, wir haben Sport gemacht, so, das ist, das prägt uns halt einfach und wir sind lösungsorientiert und dann gibt es auch kein Halten mehr. Und das halt auch in die Köpfe der Entscheider zu bekommen, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn du oftmals im Verein Menschen hast, die da handeln und gerade im Vorstand verantwortlich für Mehrheitsentscheidungen sind, die vielleicht Ü65 sind. So. Da fährt man auf einer anderen Spur. So, und dann auch zu sehen, so, okay, ich meine, auch die wird man mitnehmen. So, und da dann halt, das ist halt ein übelster Clash of Generation. Das ist auch in jeglichen, jetzt beim Doppelpass auch. Das ist so halt, wie viele Menschen halt in der Vergangenheit einfach hängen und so. Das ist, oh, das ist manchmal echt zäh. Aber drumherum kommst du auch nicht.
Ja, okay. Okay. Hast du was dazu, Julius?
Ja, yeah, ja. Yeah. Also ich glaube, was jetzt spannend ist, weil du jetzt auch schon ein paar Mal Medien und so weiter angesprochen hast. Ich glaube, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Thema, was einfach größer gemacht werden muss über Sprachrohre wie dich. Und du bist ja bei Amazon Prime, Magenta TV, jetzt auch bei der WM der Männer dabei gewesen und so. Und was ja mega ist. Und genau darüber, ich glaube, wird das Thema ja auch größer gemacht und bekommt die Aufmerksamkeit, die es verdient. Wie bist du das angegangen, als du dann auf einmal ja noch mehr in der Öffentlichkeit für dieses Thema Frauenfußball und so weiter gestanden hast? Also wie war das für dich?
Ist eigentlich auch ganz amüsant, weil ich habe ja nichts geplant. Ich habe jetzt nicht geplant, so ich habe mal Bock, irgendwie Expertin beim Fußballmänner zu sein. Das sind Dinge, die sind einfach passiert. Ich habe sogar am Anfang, ich weiß noch, da bin ich aus London zurückgekommen und ich habe mir ein Jahr Zeit gegeben, noch wirklich abzutrainieren. Beziehungsweise der Arzt und Physio haben gesagt, so Tabea, du kommst hier uns hier 3-4 Mal die Woche kommst du hier hin. Und das war halt meine Struktur. Und da hatte ich eine Anfrage schon von Prime, war das damals für die Champions League. Und ich habe gesagt, so, boah, nee, das Letzte ist jetzt. Und es war wirklich, also es war echt ein attraktives Angebot, so, ne, wo jeder gesagt hat, so Tabea, spinnst du eigentlich? Du musst das jetzt annehmen. Aber ich war so, nee, ich habe so die Schnauze voll von Fußball. Und dann sind irgendwie ein halbes Jahr später, haben sie halt nochmal nachgefragt. Und dann war es auch so ein bisschen so, ey, wow, also wie kannst du denn eigentlich so ein Angebot ausschlagen? Ich so, Leute, weil es ist einfach nicht an der richtigen Zeit gewesen, so, Punkt, so. Und das dann diesen den Menschen dort auch zu verstehen geben. Und dann habe ich, keine Ahnung, war das erste Mal so. Und dann war es halt irgendwie so, ey, hast du nicht Bock noch ein zweites Mal? Und dann, das Interessante ist, dass auch von Seiten der Verantwortung anhand der TV-Company, also die Regie beziehungsweise die Redakteure und die Chefs dort, auch merken, wie sehr horizonterweiternd das ist. Das war auch gerade bei der WM, wo wir jetzt 4 Wochen aufeinander rumgehangen haben und die Shows da gemacht haben, wie sehr das auch so eine Gesprächsdynamik nochmal anders macht. So, ich frage anders, ich sehe Dinge anders, wie beispielsweise einen ehemaligen Fußballer wie Michael Ballack. Ich hinterfrage, ich schaue nochmal links, rechts. Und das ist dann halt echt, ich meine, das ist ja wissenschaftlich auch belegt, dass es einfach besser ist, erfolgreicher ist, wenn man jetzt nicht nur Männertruppen hat oder nur Frauentruppen, sondern dass man ein bisschen mixt. Und das ist halt das Schöne auch, dass diese Menschen, die das verantworten, dann auch merken und das mehr setzen wollen. Natürlich ist es dann immer so eine Situation jetzt auch gerade nach dem Doppelpass oder muss ich dann danach auch erstmal 2 Stunden Social Media Community Pflege machen und aussortieren. Also da wirst du auch bepöbelt, da wird dieses klassische so, ey, hier die Frau wieder in die Küche und all sowas. Und dann das ist so, ja, das ist echt, echt crazy. Aber ich meine, ich habe da auch eine klare Haltung zu, das hat bei mir nichts zu suchen. So, da setze ich ganz klar eine Grenze und blockiere das einfach, ob sie es toll finden oder nicht, ist mir egal. So, wir können auf normaler Ebene reden, aber ich muss mich da nicht bepöbeln lassen. Da für mich auch einen Weg zu finden. Und irgendwie ergibt sich das gerade so, was ich aber dann auch wiederum merke, umso wichtiger ist die Regeneration, weil je mehr du in der Öffentlichkeit stehst und ich gehe auch sehr energievoll da rein, volle Attention, auch jetzt, ne, wenn ich beim Topspiel bin mit Lothar Matthäus und mit Sebastian Hellmann, voller Fokus, das Ziel, eine coole Show, also eine coole Performance gemeinsam als Team hinzulegen, umso mehr brauche ich einfach die Regeneration danach, weil sonst wird's faserig. Und es macht ja schon was, ne, wenn du halt von allen Seiten irgendwie bewertet wirst und auch beleuchtet wirst.
Jetzt gab es ja auch mit der EM, die ja im vergangenen Jahr war, immer mal wieder so Diskussionen mit Equal Pay zum Beispiel oder auch andere Dinge, die auch diskutiert wurden in der Öffentlichkeit. Auch natürlich die, ich meine, der Erfolg der EM allgemein, ja, den man ja, ich weiß nicht, ich hatte den ehrlich gesagt jetzt nicht so auf dem Schirm davor, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich war schon auch beeindruckt, als dann schon allein das Eröffnungsspiel war. Wie stehst du so auch zu der Entwicklung und was muss mit der WM jetzt in diesem Jahr passieren, dass man so den Schwung vielleicht auch vom letzten Jahr mitnehmen kann, um da auch sowohl intern als auch extern Dinge zu verändern?
Also alleine schon, dass wir darüber sprechen müssen, dass vor der EM24 vielleicht noch eine WM in 23 diesen Sommer ist, ja. Weil von allen Seiten ja kommuniziert wird auch immer so, ja, hey, wie können wir jetzt, wir haben ein übelstes Identifikationsproblem von Seiten DFB, Nationalmannschaft, weil nicht erfolgreich und so. Ja, übrigens, ja. Wir haben da diesen Sommer noch eine WM und wir sind als Vize-Europameisterin so und dann so, ah ja, stimmt. also alleine nur, also das Bewusstsein anzuregen, sodass da noch was Cooles kommt. Aber auch, und es werden Gespräche, man ist schon ein bisschen in den Gesprächen, also von Seiten Nationalmannschaft jetzt Prämienauszahlung, muss man ganz klar sagen, da sind andere Länder uns weitaus im Voraus, was Equal Pay von Seiten des Verbandes angeht. Und da uns wird immer noch so schön auf den Tisch gelegt, ja auch, ich kenne das ja auch noch aus den Verhandlungsgesprächen von damals, so, ja, also ihr habt den Wert nicht, dementsprechend können wir nicht zahlen. So, und dann sitzt du da und denkst du so, ey, wir haben hier gerade übelst uns vorbereitet. Zum einen kommen die Gegenüber nochmal zu spät. So, ne? Und das ist eine halbe Stunde zu spät, so ist jetzt nicht eben nur 3 Minuten oder so. Und da siehst du ja auch Thema Wertschätzung. Ja. Und da einfach jetzt einfach wirklich zu sagen, so, ey, wir sind gerade, ist ja gerade einfach mal so, mit dem Erfolg Vize-Europameisterin-Titel, einfach ganz klar Forderungen zu stellen, da auch wirklich sich hinzustellen und nicht, ja, was heißt einzuknicken, aber dann nicht irgendwie nach der Hälfte eben zu sagen, ja, okay, machen wir. Nee, ist einfach nein. So, und die Konsequenz ist folgende. Und da dann einfach wirklich etwas härter mit ins Gericht zu gehen, aufzuzeigen, wo wollen wir hin, klare Forderungen zu stellen, auch auf Vereinsebene. Zum Thema Equal Pay muss man aber auch ganz klar sagen, also ganz ehrlich, wir wollen keine 400.000 Euro, so. Das sind halt übelst überdimensional, was von Seiten der Budgetgelder, von Seiten ja hier Männerfußball läuft. So, da wollen wir gar nicht hin, sondern lass doch einfach in der Mitte treffen. So. Und auf Club-Ebene ist natürlich auch, da geht es erstmal prima um die Bedingungen, muss man auch ganz klar sagen. Da sind wir auch gerade dabei. Ich meine, ich kannte mich mit dem Arbeitsrecht und Sportrecht, so was für Rechte habe ich eigentlich als Athletin, kannte ich mich vorher auch nicht aus. Sich da erstmal das Wissen anzueignen, Austausch zu gehen mit Leuten, die da die Expertise haben und da erstmal die Grundlagen zu legen.
Wie ist es, vielleicht gehen wir jetzt auch nochmal einen Schritt zurück, aber jetzt, wenn man jetzt die WM sieht und auch die Entwicklung, auch durch die EM, du hattest jetzt vorher Potsdam angesprochen und auch, ich glaube, das Thema Equal Pay ist ja auch ein Teil davon oder auch, ich arbeite ja mit einigen Spielerinnen zusammen, die jetzt vielleicht nicht im oberen Drittel der Bundesliga spielen, wo ja doch auch Job und Arbeitsstunden zusätzlich zum Training ein großer Bestandteil ist und eine Doppelbelastung einfach da ist. Haben reine Frauenfußballvereine langfristig überhaupt noch eine Chance?
Auf jeden Fall. Ich sehe die Chance sogar immer größer werdend aufgrund der Entwicklung, was der Frauenfußball hat, diese Entwicklung und vielmehr aber auch die Attraktivität vom Thema Werte. Werteorientierter Fußball, klare Haltung zeigend und dass das für Sponsoren echt attraktiv wird, wenn diese Menschen, und es sind ja, ich meine, die Vorstände gehen in die Gespräche oder Geschäftsführungsebene gehen in die Gespräche, das auch erkennen. Die Sache ist nur, dass die ja teils auch auch diesen blinden Fleck haben. So, die stehen halt nicht da. Ich meine, es ist doch viel sinnbildlicher zu sagen, so, ey, ich habe da eine Frau, die einen Frauenfußball verkörpert, anstatt einen 75-jährigen Mann. So, nichts, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber es geht halt um die Sache. So, was verkörpern wir? Und da einfach auch, und deswegen auch, dass wir Spielerinnen da mehr an die Front gehen und wirklich die Dinge auch einfordern. Wir sehen es an dem Beispiel in Berlin mit Victoria Berlin, was sie da über den InvestorInnenkreis, was die da gerade bewegen, das ist unfassbar. Die schaffen da die Marke, das ist ja auch ein Investment oder das Geld, was sie da gerade eingenommen haben, um da wirklich die Grundlagen zu legen. Einfach in ein anderes Selbstverständnis, den Fußball der Frauen, um einfach auch, ja, die Vorurteile aufzubrechen. Das ist ja gerade auch so Thema, ne? Und auch gerade jetzt so, das fragen wir halt dann auch diejenigen, die dann beispielsweise nur die Männer sponsern oder so. Ja, wie sieht denn das bei eurem Unternehmen eigentlich aus? Thema Diversität und sonst dergleichen so. Ja, also wirklich in den Wert, weniger, ja. Aber so den Wert zu hinterfragen, die Haltung zu hinterfragen. So, weil letztlich, ich meine, es ist mehr, als dass du halt auf einer Werbebande im Stadion oder auf dem Trikot ist, sondern ich will den Inhalt.
Ja, spannend. Also auch, wie sich das Ganze dann auch entwickeln muss in den Vereinen. Weil klar, wenn du halt jetzt die ganzen Vereine siehst, die jetzt mit, keine Ahnung, der VfB Stuttgart oder andere Vereine auch, die jetzt mit Männervereinen zusammengehen, klar, dass du dann natürlich dann erstmal die finanziellen Mittel des Männervereins nutzen kannst und natürlich ein reiner Frauenverein, wie es Turbine Potsdam ist, wie es Essen ist, natürlich dann schon auch vor gewissen Herausforderungen stehen, um da auch mithalten zu können auf lange Sicht. Also,
und vor allem, spannend. Also das ist ja, das, um das auch nochmal kurz zu verstehen, was gerade in dieser Liga passiert und was auch das Problem ist, weil wir sind ja nicht wettbewerbsfähig. Da gibt es dann diesen Liga-Ausschuss, wo natürlich die Top-Vereine mehr Forderungen stellen wollen, weil wir wollen besser werden, wir wollen bessere Bedingungen stellen. Dann haben wir aber die Traditionsvereine, jetzt beispielsweise SGS, Essen und auch Turbine Potsdam, die sagen, ah nee, weil sie zu große Angst haben, das nicht finanziell mittragen zu können.
Ja, klar.
Dann sagen sie, nee. Und stellen sich quasi gegen die Weiterentwicklung der professionellen Bedingungen. Was soll ich denn dann der Spielerin erzählen? So, das ist ein großes Problem. Dann haben wir auch, es ist ja über die Thematik Sports for Education, weil es geht ja generell um die ganzheitliche Förderung auch des Systems. So, wir haben mega viel engagierte Menschen. Da hat mich letztens ein Anfang 30-jähriger Mann, macht die sportliche Leitung und der möchte sich gerne weiterentwickeln. Und sie haben ja aber Probleme, weil sich der Verein nicht dazu committet, auch die Frauen zu supporten. So, die, naja, wie wird das so? Ja, wir haben kein Budget für die Frauen, die sollen selber in die Schule gehen, sollen sich das selber organisieren. So, das ist so krass und dann ist es so, also das ist eine richtige Degradierung der Frauen, weil dann lädt der Vorstand ein und sagt, ja, übrigens, also hier in der Kabine, da hängen, sie sollen die Bilder von den Spielerinnen abhängen, das sind zu viele. Über sowas unterhalten wir uns. So, also das ist, könnte ich mich aufregen die ganze Zeit. Ne? Und da dann auch immer, wir geben halt klein bei. Und deswegen, was entsteht gerade dann beispielsweise auch, und das, da connecten wir dann halt, weil wir kennen viele Fälle, dass sich dann die Frauen einfach neu gründen. Mhm. Und das müssen wir uns mal reinziehen. Also wir sehen halt mehr Potenzial, uns selber zu vermarkten, wie anstatt, was der Fußball meines Erachtens eigentlich machen sollte, gemeinsam. Aber die Menschen sind nicht da bereit für. Ja, ist krass.
Jetzt hast du gerade schon Sports for Education angesprochen. Man sieht ja, oder man merkt ja schon, so wie du auch sprichst, du setzt ja an ganz, ganz vielen Dingen an. Also Sports for Education ist ja jetzt quasi auch eine Plattform, wo du ja eigentlich so das Fundament der Spielerinnen schon mit aufbaust. Also schon anfängst, die Förderung den Spielerinnen zu geben, die sie eventuell in manchen Vereinen vielleicht gar nicht kriegen, um das System ja auch durch die Spielerinnen zu verändern. Wie bist du darauf gekommen oder was ist so deine Motivation hinter Sports for Education?
Also zum einen natürlich super intrinsisch, weil ich muss auch ehrlich zugeben, ich vermisse den Fußball, das auf dem Platz stehen, vermisse ich tagtäglich. Und dann aber für mich halt einen Weg zu finden, so ich weiß, dass ich das nicht mehr kann. So, was ist es dann irgendwie so? Und dann einfach zu sehen, so, ey, warum sollte eine junge Spielerin so unwissentlich wie ich an die Sache gehen? Mhm. Oder auch ja, besser vorbereiten zu können, eine Transparenz, so was kommt eigentlich so auf mich zu? Und ja, ach so, ich mit 18 nach dem Schulabschluss muss ich gar nicht aufhören und mich nur aufs Studium fokussieren, weil ich könnte vielleicht beides machen.
Vielleicht kannst du da nochmal ansetzen, weil wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, für die, die es noch gar nicht kennen, was ist denn Sports for Education eigentlich?
Es ist letztlich, muss man sich eine digitale Plattform vorstellen, wo sich jede Spielerin, selbst wenn sie in der Bezirksliga spielt und irgendwie sagt so, ey, irgendwie möchte ich mal gerne von dem Wissen auch irgendwie ein bisschen profitieren, was da ganz oben gemacht wird. Und nicht irgendwie so, ja, ich bin halt noch nicht im Kaderstatus und kann dementsprechend dran teilnehmen. Hab den Zugang dazu zu Workshops, die eigentlich gang und gäbe auf erst Bundesliga-Niveau sein sollten, was sie nicht sind, aber gut, genau daran auch teilnehmen zu können. Oder dass man halt mal einen Workshop macht mit Spielerinnen, so hey, die sind Nationalspielerinnen und die können dir mal erzählen, was so eine Belastungswoche ist, weil das kriegen wir alle nicht mit. Wir haben total viel Unwissen bei den Eltern. Die Eltern wollen dir immer noch sagen, nee, du musst das und das so machen. Ist oftmals aber ganz anders. Also, dass wir dazu kommen, ein Bewusstsein zu schaffen und vor allem, dass ich auch als 14-Jährige Verantwortung dafür übernehmen kann, weil ich weiß, was auf mich zukommt oder auf mich zukommen kann. Und da tappen wir ja noch so im Dunkeln, dass ich da einfach gerne auch diesen Austausch, weil letztlich ist es auch das, wo ich immer super viel von zehre, ist einfach der Austausch mit Menschen, die halt irgendwie eine Expertise haben. Wie kann man das bündeln? Jetzt ja auch mit dir den Workshop zu machen mit einer Spielerin, Thema Mental Coaching, weil wir auch da immer noch so den Gedanken haben, irgendwie, ja, nee, brauche ich nicht, weil, oder brauche ich nicht finanzieren, ist nicht wichtig. Doch, es ist verdammt wichtig. Und über diese Transparenz, über das Erfahrene, weil ich bin auch so ein Typ, so ich muss es empfinden, so ich muss das spüren, um dann da reinzugehen und genau das halt darüber zu schaffen. Ja. Also es ist sehr, sehr bunt, aber letztlich ist es auch das, weil es ist immer so witzig, weil wir versuchen Dinge ja zu kategorisieren. Wir brauchen immer Anhaltspunkte. Den kann ich dir aber nur im Groben und Ganzen, also im groben Case geben, weil diese Karriere bringt einfach so viel mit sich. Das kannst du nicht in Schubladen packen. Und das muss halt auch in die Köpfe rein.
Und ist kostenlos.
Genau.
Kostenlos anmelden.
Genau, weil das ist auch so, ich sehe mich ja auch so ein bisschen als, wie sagt man das, mit Josephine Henning ist auch eine ehemalige Nationalspielerin, die auch super viele Projekte macht. Wir sehen uns als Geldumverteilungsmaschine, weil ich finde das auch mal so unfair, dass Menschen, wir haben so viele Talente und es entscheidet sich oftmals, ja, kann ich das finanziell überhaupt machen oder nicht? Und manchmal sind es dann halt, ist es ein Angebot von, weiß nicht, 350 Euro und ich kann es nicht machen, ich mach's nicht. Und würdest du es vielleicht machen, würde man dir so die Augen öffnen, du könntest andere Wege gehen und genau da dann halt einfach zu sagen, so, hey, ich schaffe diese Plattform, ob wir jetzt ein Sponsoring haben oder nicht, ist mir total egal, sondern es wird einfach. Ich glaube ja auch so, weißt du, so wie du es machst, kommt dir es auch zurück.
Ja.
Also unbedingt anmelden für alle Frauen, die hier dabei gerade zuhören.
Ja, wer halt Bock hat. Und es ist so cool, weil wir haben auch so die Kategorie, ich bin ja auch sehr so purpose-orientiert, zu sagen so, ey, ich mache einfach nur noch Dinge, wo ich den Sinn darin sehe. So, deswegen bin ich halt auch intrinsisch motiviert, diese Dinge zu machen, weil ich da wirklich einen Sinn drin sehe. Und es ist so schön, weil du auch anhand der jungen Generation einfach, die auch sehr hinterfragend unterwegs sind, da haben wir dann auch die Kategorie Personal Goals. Und da siehst du dann halt auch so vor welchen Struggle-Momenten sie stehen, beziehungsweise auch schon auf der anderen Seite so früh wissen, ja, hey, ich will athletischer werden, ich will schneller werden. Ich will, das und das fällt richtig auf, das, und es freut mich so, wie viele einfach die Ebene der Persönlichkeitsentwicklung gehen sollen. Sie wollen sich da weiterentwickeln, sie wollen sich Wissen aneignen. Und das sind so junge Spielerinnen, das finde ich einfach, wo ich mir denke so, oh, danke, dass es euch gibt.
Cool, sehr cool. Man merkt voll, so wie sich diese Puzzleteile, also so geht es mir jetzt nach dem Gespräch, wie sich diese Puzzleteile oder deine eigenen Erfahrungen so auch zusammensetzen. Und als du jetzt nochmal drüber gesprochen hast, über Sports for Education, ich meine, wir waren da jetzt auch in den letzten Wochen ja immer mal wieder im Austausch, aber jetzt habe ich es nochmal irgendwie von einer ganz anderen Seite kennengelernt, auch mit dem Hintergrund, was du jetzt im ganzen Gespräch so gesagt hast, weil also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder wenn ich jetzt so das übertrage auf deine Story, ist es ja eigentlich das, was du in England erfahren hast, intern gibst du jetzt den Spielerinnen quasi über deine Plattform mit Sports for Education und gibst ihnen quasi das, was sie brauchen, oder fragst sie eigentlich, was braucht ihr, und ihr könnt quasi diese Dinge nutzen, die ich als Angebot für euch bereitgestellt habe.
Voll.
Und das,
ja, also du bringst voll auf den Punkt. Und die Sache ist, warum strugglen wir, oder warum verstehen, weil ich habe viele auch so, die sagen so, ja, aber was machst denn du da so genau? Mhm. Und dann ist es so. Und du hast es gerade wunderschön auf den Punkt gebracht, weil das ist es exakt. Und deswegen verstehen es auch viele in dem Rahmen, wo wir uns hier in Deutschland bewegen, nicht, weil wir es so nicht kennen. Also sie tappen dort voll im Dunkeln und wissen so überhaupt nicht, deswegen, in welche Schublade packe ich denn das jetzt so? Was? So. Ja. Und es ist auch so, weil Sven, du hattest vorhin auch von Dieter Lange erzählt. Und auch, weil viele fragen sie, aber was willst denn du damit erreichen? Ich so, grundsätzlich, mein Leben ist ergebnisoffen. Das war für mich auch nochmal so ein Weg. So, weil jeder sagt, ja, was sind deine Ziele? 3, 5, 7 Jahren Ziele? Ich so, 3, 5 Jahre, alles ergebnisoffen.
Ja, cool.
Ja. Sehr cool.
Muss ich dann nur noch ein bisschen verklickern in Sponsoring-Gesprächen, weil die wollen dann ja schon klare Anhaltspunkte. Dann mache ich vielleicht vorher erstmal ein Coaching mit denen. Dann werden sie auch sehen, dass es manchmal ergebnisoffen besser ist.
Okay. Ja. Sven, ich weiß noch, in einem der ersten Podcasts hast du auch einmal gesagt, so, es braucht Menschen, die aus dem System wieder in das System reingehen, um das System zu verändern. Das kam mir auch gerade. Und Tobias, hast du, glaube ich, auch einmal gesagt, als du diese Erfahrung aus England mitgenommen hast, zurück nach Deutschland, um hier dann neue Strukturen zu schaffen. Und ja, das machst du. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter über die Dinge reden. Sind jetzt schon bei einer Stunde 10. Sven, hast du noch was? Oder sollen wir?
Eine Frage habe ich noch, tatsächlich. Die interessiert mich echt noch. Jetzt hattest du ja so über das Thema Persönlichkeitsentwicklung gesprochen. Jetzt hatten wir ja auch über die Thematik gesprochen. Und ich erlebe das ja auch immer wieder. Also das, was du ja angesprochen hattest mit den Herausforderungen, die in Deutschland ja immer wieder gestellt werden. Und ich merke das auch bei den Spielerinnen, mit denen ich arbeite. Also beim Frauenfußball ist extrem, fast noch extremer wie bei den Männern. So Einflüsse von außen, also Trainer, fehlende Kommunikation oder solche Sachen. Und immer wieder werden die Spielerinnen, ich will nicht sagen, fast schon bewusst oder gewollt vor Herausforderungen gestellt, mit denen sie dann umgehen müssen. Wie wichtig ist da, oder vielleicht hast du das auch in deiner Karriere erfahren, ich meine, du warst jetzt eine Spielerin, die sehr selbstfokussiert war und sich da so gut es ging abschirmen konnte, aber wie wichtig ist da der Bereich, was du gerade gesagt hast, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch der Bereich, in dem Julius und ich mich jetzt bewegen, um da durchzugehen, also um da wirklich diese Karriere zu machen, ja, und diese Schritte gehen zu können. Was würdest du sagen?
Das Größte für mich, was ich gecheckt habe, war be as you are. Jeder versucht ja irgendwie erstmal sich selbst, so okay, ich sag jetzt lieber das, weil dann würden ja die 17 anderen das denken und das will ich ja. Komplett löschen, Reset-Knopf, sondern erstmal zu fragen, was will ich eigentlich so? Was will ich eigentlich mit mir? Wer bin ich überhaupt? Also diese Fragen einfach, was bringt mir Spaß? Und das viel mehr, also das Leben ist ja, wir neigen immer, das Leben planen zu wollen, aber das Leben ist ein Spiel. So, let's go and play the game. Geh raus und mach einfach. Und dann ist es egal, wenn die 17 anderen denken so, oh ey, was macht die jetzt da schon wieder? Wenn es dir Laune bereitet und ich sag mir mal so, wenn es nicht strafbar ist, weil da müssen wir dann auch irgendwann gucken, so, da ist ja dann auch wie eine Grenze gesetzt. einfach diesen Weg zu gehen und nicht das sein zu wollen, irgendwie, damit andere denken, dass ich finde es selber auch, das habe ich, na klar, mit 13, 14 hast du das schon mal geguckt, irgendwie so, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich mich da verzettel, weil da muss ich ja so viel denken und dann.
Ja.
Gedankenchaos. Und einfach so wirklich wieder auf dein Urvertrauen zurückzukommen und zu sagen, so, ey, ich habe da Bock drauf, dann tu das. Und ich, wir haben ja Angst, Fehler zu machen. Es sind keine Fehler, es ist eine Erkenntnis, die du machst. Und daraus ziehst du dann deine Lehren. Und ich glaube, da einfach so ein bisschen auch ein bisschen humorvoller ein bisschen werden. Nicht so streng. Wir sind immer alle so streng mit uns selbst und so skeptisch. Sondern die schönen Dinge irgendwie im Leben zu sehen und das einfach humorvoll anzugehen.
Cool. Ich meine, um das nochmal abzurunden, dann gebe ich dem Ganzen auch die Chance, aus dem Schmerz dann meine Kraft zu ziehen. Ja, also weil wenn ich dann das Spiel anfange zu spielen und mitzugehen, dann klar, wenn wir in Herausforderungen sind oder wenn wir negative Erlebnisse haben, jetzt im ersten Moment, natürlich ist es häufig nicht schön, ja, wenn wir uns, keine Ahnung, das Kreuzband reißen oder wenn wir irgendwie ja nicht spielen eine lange Zeit oder sowas und meine Vertragsverlängerung auf der Kippe steht, ist ja nicht schön in der Situation. Aber wenn ich mit so einer Einstellung rangehe, wie du sie gerade beschrieben hast, dann gebe ich dem zumindest die Chance, danach was rausziehen zu können.
Und vor allem ja auch, also was du gerade nochmal angesprochen hast, verletzungstechnisch, jede Verletzung ist ja auch irgendwie ein Zeichen für dich.
Ja.
Und ich glaube, daraus jede Vertragsverlängerung, wo du nicht verlängert wirst, das einfach als Zeichen zu sehen, weil dann ist es genau das, es ist in dem Moment genau das Richtige, weil da will dir gerade jemand sagen, dass du auf dem falschen Pfad bist.
Ja.
Und da einfach so dieses Bewusstsein zu haben und dann einfach, ja, ich sag mal so ein bisschen auf der Sonnenseite des Lebens einfach zu sein, weil die ist schöner.
Sehr cool.
Sehr, sehr cool. Ja, gut. Cool. Richtig gut.
Gut, dann machen wir zum Abschluss. Genau,
Julius. Stimmt, ja.
Top. Genau. Top. Also es sind fünf kleine Sätze, die du schnell beantworten kannst. Wenn du aber fühlst, dass du für das eine oder andere ein bisschen länger da verharren willst, dann tu das. Ich beginne einfach mal. Fußball ist
Fußball ist eine schöne Zusammenkunft, wo du sein kannst, wer du bist.
Mein schönstes Erlebnis im Fußball war?
Mein schönstes Erlebnis im Fußball war in jeder Mannschaft, wo ich gespielt habe, Charaktere kennenzulernen und teils auch Gleiches zu teilen. Es war nicht der Erfolg, den man groß hatte, sondern immer irgendwie das Zwischenmenschliche, was dich selber auch gefordert hat, aber auch weiterentwickelt hat.
Sehr cool. Ich bin Fan von?
Ich bin Fan von Menschen, die mich inspirieren.
Mentale Stärke bedeutet für mich?
Mentale Stärke für mich bedeutet, es ist ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens, weil über meine mentale Stärke bin ich gewappnet für alles, was kommt.
Sehr gut. Und das Letzte, ich glaube, das hast du mit deiner Karriere auf jeden Fall, auf jeden Fall gezeigt. Ja.
Nicht nur mit deiner Karriere, ich glaube, das wird dein, und den ganzen Weg begleiten.
Bis zum Grabe.
Und das Letzte, Fußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren?
Fußball in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird ein Spiel mit Menschen, was zur puren Inspiration der Gesellschaft führt.
Sehr, sehr cool. Lass uns noch einen 6. dranhängen. Frauenfußball wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren.
Frauenfußball in den nächsten 5 bis 10 Jahren wird uns nicht mehr positiv überraschen.
Geil. Sehr gut.
Nicht geil.
Für alle Vereinsverantwortlichen cool. In diesem Sinne.
Geil. Ja, cool. Richtig, richtig spannend.
Mega. Also Tabea, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat richtig Spaß gemacht.
Ja,
also ich glaube,
wir
könnten noch ich hätte noch, glaube ich, bestimmt 20 weitere Fragen gehabt, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, leider. Aber nee, war mega cool.
Ja, richtig.
Ja, vielen
cool.
Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Mega gerne, es hat mir auch mega Spaß gemacht. Und wann Thema veröffentlicht? Ich meine, Sven, du kannst mir ja dann tickern, zwecks Veröffentlichung, dann können wir es auch ein bisschen spreaden. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega auf heute Abend.
Ich mich auch.
Ja, das wird cool.
Sehr cool. Ja. Alles klar, okay. Ja, vielen, vielen Dank für deine wertvollen Impulse, deine Zeit.
Ja, danke euch. Und dann habt noch einen schönen Montag. Julius, dir eine schöne Woche und Sven, wir sehen uns dann nachher.
Genau.
Danke, ebenso.
Mach's gut. Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.